Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext setzen wir heute wieder die Apostelgeschichte fort mit Apostelgeschichte 23, die Verse 23 bis 35. Und als er, das ist in diesem Fall der Militärtribun von Jerusalem, der Römische, von den Hauptleuten zwei herbeigerufen hatte, sprach er: Macht 200 Soldaten bereit, damit sie bis Caesarea ziehen, und 70 Reiter und 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht an. Und sie sollten Tiere bereithalten, dass sie den Paulus darauf setzten und sicher zu Felix, dem Statthalter, hinbrächten. Und er schrieb einen Brief folgenden Inhalts: Claudius Lysias, das ist der Militärtribun selber, dem hochedlen Statthalter Felix seinen Gruß. Diesen Mann, der von den Juden ergriffen wurde und nahe daran war, von ihnen umgebracht zu werden, habe ich ihnen, indem ich mit dem Kriegsvolk einschritt, entrissen, da ich erfuhr, dass er ein Römer sei. Da ich aber die Ursache wissen wollte, weswegen sie ihn anklagten, führte ich ihn in ihren Hohen Rat hinab. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt war, dass aber keine Anklage gegen ihn vorlag, die des Todes oder der Fesseln wert wäre. Da mir aber ein Anschlag hinterbracht wurde, der gegen den Mann im Werk sei, habe ich ihn sofort zu dir gesandt und auch den Klägern befohlen, vor dir zu sagen, was gegen ihn vorliegt. Die Soldaten nun nahmen, wie ihnen befohlen war, den Paulus und führten ihn bei Nacht nach Antipatris. Am folgenden Tag aber ließen sie die Reiter mit ihm fortziehen und kehrten nach dem Lager zurück. Und als diese nach Caesarea gekommen waren, übergaben sie dem Statthalter den Brief und führten ihm auch den Paulus vor. Als er es aber gelesen und gefragt hatte, aus welcher Provinz er sei, und erfahren, dass er aus Zilizien sei, sprach er: Ich werde dich verhören, wenn auch deine Ankläger angekommen sind. Und er befahl, dass er in dem Prätorium des Herodes bewacht werde. Hör, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, die letzte Predigt über die Apostelgeschichte war unter dem Thema gestanden: Der Herr wacht. Mehr als 40 jüdische Männer hatten geschworen, Paulus umzubringen. Und bis ihnen das gelungen war, wollten sie weder essen noch trinken. Um Paulus aus der Burg Antonia herauszulocken, sollte der Hohe Rat ein weiteres Verhör vom Militärtribun erbitten. Und auf dem Weg dann dorthin wollten sie ihn, den Gefangenentransport, überfallen und Paulus massakrieren. Aber der Herr wacht, der Neffe des Paulus, ein Neffe des Paulus, war zur rechten Zeit am rechten Ort. Er bekam Wind von der Sache, eilte zu Paulus ins Gefängnis. Dieser schickte den Neffen durch den Centurio zum Militärtribun, dem obersten Militärbefehlshaber dort in Jerusalem, der Römer. Und der Militärtribun, das sehen wir jetzt heute, handelt kurz und entschlossen. Er lässt Paulus noch in derselben Nacht, ab der dritten Stunde der Nacht, das heißt für uns ab 9 Uhr abends, aus der Stadt nach Caesarea bringen. Ich habe mal einen Kartenausschnitt mitgebracht. Jerusalem liegt hier, dann geht es da runter und Caesarea liegt am Meer da oben. Das ist der Weg. Er wartet offensichtlich damit bis zum Einbruch der Dunkelheit, wenn niemand mehr mit einer größeren Aktion der Römer rechnet. Einerseits lässt er Paulus im Eiltempo fortschaffen aus Jerusalem, andererseits war es wohl auch Rücksicht auf die Temperatur, um den Soldaten keine unnötigen Strapazen zuzumuten. Die waren dann gestresst genug. Man muss hier als erstes fragen, warum hat er den Paulus nicht einfach freigelassen? Er stellt in seinem Begleitschreiben an den Präfekten Felix ja ausdrücklich fest, dass keine Anklage gegen ihn vorlag, die des Todes oder eben auch nur der Fesseln, sprich des Gefangenhaltens, wert wäre. Eigentlich hätte er Paulus dementsprechend sofort freilassen müssen. Aber wir hatten auch schon in der Vergangenheit bei diesem Themenkomplex gehört, der Plan Gottes ist ein anderer. Der äußere strategische Grund, der kannte ja den Plan Gottes nicht, der Militärtribun, und hatte auch nicht die Absicht, da mitzuwirken. Sein Grund, dürfte ein mehrfacher gewesen sein, hätte er den Paulus tatsächlich freigelassen, hätte er sich den Zorn der Juden in Jerusalem noch mehr zugezogen. Außerdem hätten die Juden sofort versucht, des Paulus in Jerusalem habhaft zu werden und ihn umzubringen. Ein Lynchmord an einem römischen Bürger unter den Augen des Militärtribuns hätte ihn nur in weitere Schwierigkeiten gebracht, konnte nicht in seinem Interesse sein. In jedem Falle hätte der Militärtribun also vor Ort wachsende Probleme bekommen. So, wie er es macht, kann er den Juden einerseits signalisieren, euer Angeklagter befindet sich noch in römischer Gefangenschaft, wir nehmen euer Anliegen ernst. Andererseits konnte Paulus aus der Gefahrenzone gebracht werden und gleichzeitig schafft er das Problem insgesamt vom Pulverfass Jerusalem von sich selber fort. Strategisch sehr klug, umsichtig. Man sieht, der Militärtribun hat seinen verantwortungsvollen Posten nicht umsonst bekommen. Das scheint ein intelligenter, problemlösender Mensch gewesen zu sein. Als zweites staunen wir über den gewaltigen Aufwand, den der Militärtribun bei diesem Gefangenentransport betreibt. Es geht ja um einen einzigen Mann, dem nichts vorzuwerfen ist, von dem also auch keine Gefahr ausgeht. Und nun lesen wir, als erstes lässt der Militärtribun zwei Hauptmänner, zwei Zenturionen kommen. Ein Zenturio, hatten wir in der Vergangenheit schon festgestellt, ist der Führer einer Hundertschaft an Soldaten. Beide verfügen also über 200 Soldaten. Die werden ausdrücklich auch so benannt. Die sollen sich bereit machen. Das sind die Kerlchen. Das ist quasi der römische Standardsoldat, der typische römische Legionär. Man nehme also erstmal 200 davon, dann aber noch lange nicht genug. Es kommen noch 70 römische Reiter dazu und außerdem noch 200 Lanzenträger, übersetzt Elberfelder. Der griechische Begriff ist nicht ganz eindeutig. Luther übersetzt Schützen. Am Ende läuft es fast aufs Gleiche raus, denn in jedem Fall waren es sogenannte Leichtbewaffnete. Und die Leichtbewaffneten bestanden zum einen aus Bogenschützen, zum anderen aus Speerwerfern. Das heißt, die hatten ähnlich wie die Reiter ein Rundschild, aber einer noch etwas leichteren. Und ihre Speere waren eben auch etwas leichter und sicher zum Werfen ausbalanciert. Beide, ob Bogenschützen oder Speerwerfer, waren Schützen, die mit einem, also auf größere Entfernung, Angriffe schon stören oder abwehren konnten, bevor es zum Nahkampf kam. Frage dabei, warum lässt der Militärtribun eine so gewaltige Truppe aufmarschieren, um einen einzigen Mann von Jerusalem nach Caesarea zu bringen? Antwort: Israel war damals so ziemlich das unruhigste Eck des Römischen Reichs. Da war auf der einen Seite ein unbeugsames Judentum, das sich strikt gegen Einmischungen in seinen Glauben wehrte. Und auf der anderen Seite war die Neigung der zuständigen römischen Beamten und Statthalter, diese Grenzen immer wieder neckisch zu überschreiten und den Juden zu zeigen, wer der Herr im Lande ist. Und das führte zu einer ständigen, hochexplosiven Stimmung in der römischen Provinz Judäa. Das ist da im Grunde das ganze Eck hier, Caesarea, die Provinz. Wenn man auf diesem Pulverfass überleben wollte, dann galt es, jeden kleinsten Funken, der zur Explosion führen konnte, zu vermeiden oder ihn eben im Entstehen schon wieder auszutreten. Und wir hatten auch gehört, gerade in diesen Tagen war die Lage noch angespannter als sonst. Da war der falsche Prophet, der sich Ägypter nannte. Der Militärtribun hatte Paulus ja anfänglich für diesen Mann gehalten, der mit 30.000 Mann zum Ölberg gezogen war, um die Römer in einem endzeitlichen Gotteskrieg zu besiegen und die heilige Stadt Jerusalem zu befreien. Das war gerade erst wenige Tage oder Wochen her gewesen. Und wir sehen also, die Gesamtwetterlage in und um Jerusalem ist ganz besonders aufgeheizt, extrem gewittrig. Dann hat der Militärtribun noch vom geplanten Mordanschlag der mehr als 40 jüdischen Männer gehört. Und der Militärtribun wählt eine Truppenstärke in der schlichten Abschreckungsabsicht. Er stellt so viele Soldaten auf, dass den mehr als 40 jüdischen Männern sofort der Appetit auf den Paulus vergehen dürfte, weil sie kapieren, da ist nun definitiv nichts zu machen. Zur Zusammensetzung schreibt Adolf Schlatter über die militärische Logik, warum er sich die Truppen gerade so zusammenstellt. Schlatter schreibt, die Auswahl der Truppen entsprach der des Geländes und der durch dasselbe gegebenen Gefahr. Man zog auf der Straße über Beth Horon und Antipatris. Da sieht man es jetzt ein bisschen genauer. Jerusalem liegt ja hoch im jüdischen Gebirge. Antipatris liegt dann bereits unten an der Mittelmeerebene. Aber der Weg von Jerusalem nach Antipatris führt durch schwieriges Bergland, wo die Reiter keinen Schutz gewährten, sondern Schwerbewaffnete erforderlich waren. Das sind die normalen Legionäre. Außer diesen waren im bergigen Gelände die leicht bewaffneten Lanzenträger nützlich, da sie die Umgebung der Straße deckten und dadurch einen plötzlichen Angriff verhinderten. In Antipatris angekommen, erreichte man dagegen sicheren Boden, weil hier die Bevölkerung nicht mehr ausschließlich jüdisch war und die Ebene, die offene, übersichtliche Landschaft auch kaum mehr Möglichkeit zu einem Überfall bot. Für den Marsch durch die Ebene nach Caesarea waren 70 Reiter dabei, die nun allein mit Paulus rascher vorwärts kamen, weshalb hier die Fußtruppen umkehrten. Für den zügigen Transport bekam Paulus ebenfalls ein Reittier zur Verfügung gestellt. Von Jerusalem nach Antipatris sind es fast 50 Kilometer. Für die Fußtruppen war das eine erhebliche Marschleistung. Wir lesen, am folgenden Tag aber ließen sie die Reiter mit ihm fortziehen und kehrten nach dem Lager zurück. Der folgende Tag muss nicht der Tag nach dem Aufbruch gewesen sein, schätze ich, kann wohl eher der Tag nach der Ankunft gewesen sein. Denn wenn die um 9 Uhr abends losgemarschiert sind, für die 50 Kilometer, also an die 10 Stunden Minimum, haben die sicher gebraucht. Ich habe es noch nicht überschlagen, wie schnell die waren, aber ich vermute, die sind nicht gleich wieder zurück, die haben erst einen Ruhetag eingelegt. Wir müssen außerdem bedenken, ich habe mal im Internet nachgeguckt, das Gesamtgepäck eines römischen Legionärs kann man heute aufgrund von Darstellungen, Abbildungen fast aufs Gramm genau berechnen, betrug ziemlich exakt 47 Kilo. 29 Kilogramm für Rüstung und Waffen und noch 18 Kilo dazu an Marschgepäck mit Kochgeschirr und allem Möglichen, was die immer unterwegs dabei hatten. Und das trugen die am Leibe. Da hatten die keinen Karren, der es hinterherbrachte, auch keine Diener, die waren selber. Also mit 47 Kilo Material auf dem Buckel, 50 Kilometer und das durchs jüdische Gebirge zunächst mal, das ist steiniges, hartes Bergland, unbequem zu gehen. Und da sind die ohne nennenswerten Aufenthalt mehr oder weniger am Stück durchmarschiert. Von Antipatris kehren dann die 400 Mann Fußtruppen nach Jerusalem zurück. Die 70 Reiter ziehen mit Paulus weiter nach Caesarea und übergeben ihn dort zusammen mit dem Geleitbrief an den Statthalter Felix. Marcus Antonius Felix war ein römischer Ritter, also gehörte der Adelsschicht an und in den Jahren 52 bis 60 nach Christus Prokurator der römischen Provinz Judäa. Er befragt Paulus nur kurz, dann teilt er ihm mit, dass ein ausführliches Verhör erfolgt, wenn auch die Ankläger des Paulus aus Jerusalem eingetroffen sind. Im Prätorium, das ist der ehemalige Königspalast Herodes des Großen, wird Paulus bis dahin bewacht. Wenn man es so anguckt, eigentlich ein malerischer Ort, wenn man nicht gerade im Gefängnis sitzen müsste. Caesarea war erst wenige Jahrzehnte vorher oder etliche Jahrzehnte vorher von Herodes dem Großen quasi aus dem Boden gestampft worden. Eine alte Ansiedlung wahrscheinlich mehr oder weniger platt gemacht und eine komplett neue, außerordentlich schöne, prunkvolle Stadt hingepflanzt. Soweit zum Äußeren. Die Wege des Herrn erscheinen uns manchmal sehr verworren. Ziemlich genau 3 Wochen vorher war Paulus auch schon hier in Caesarea gewesen. Ich habe deshalb nochmal Kapitel 21 die entsprechenden Verse als Lesung ausgesucht, damit wir sehen, wie sich da ein Bogen in Caesarea schließt. Das mit den 3 Wochen kann man ziemlich genau auch berechnen. Paulus durfte ungefähr 3 Tage selber nach Jerusalem gebraucht haben, war wahrscheinlich einen dem nächsten Tag dann dort mit dem Jakobus und den anderen zusammen, hatte dann knapp 7 Tage der Reinigung hinter sich gebracht, dann wurde er von den Juden ergriffen, verprügelt, von den Römern in die Burg Antonia gebracht und Paulus sagt dann hinterher, Es sind nicht mehr als 12 Tage, seit ich hinaufging, um in Jerusalem anzubeten. Bis dahin vergehen dann nochmal 5. Also man kommt ziemlich exakt auf 22 Tage, die ungefähr vergangen sein dürften, dass Paulus Caesarea verlassen hat und nun als Gefangener Roms wieder in Caesarea erscheint. Der Prophet Agabus hatte ihm dort wie andere vorher seine Gefangennahme in Jerusalem und die Auslieferung an die Heiden angekündigt. Jetzt ist Paulus hier als Gefangener in der Hand der Römer. Ich dachte bei der Vorbereitung, es muss für die Gemeinde in Caesarea schon sehr beeindruckend gewesen sein, die Erfüllung dieser Prophetie so handgreiflich, unmittelbar und auch lokal so nah. Sie werden Augenzeugen. In ihren eigenen Reihen hat es der Prophet Agabus verkündigt. Jetzt, 3 Wochen später, wird der Paulus gefesselt in der Hand der Heiden nach Caesarea gebracht. Und doch fragt sich der Mensch, was soll das Ganze? Ich kann mir vorstellen, dass sich Paulus das auch gefragt hat. Ich habe die Predigt deshalb unter das Thema gestellt, ins Abseits gestellt. Ins Abseits gestellt. Paulus glühte doch geradezu vor Missionseifer. Bis nach Spanien, bis an die äußersten Grenzen der damals bekannten Welt wollte er das Evangelium tragen. Und jetzt sitzt er in der Gefängniszelle. Und ist im Prinzip zur Tatenlosigkeit verdammt. Und was er frisch in Caesarea angekommen ja noch gar nicht weiß, wir wissen's, dieser Zustand wird allein in Caesarea noch weitere 2 Jahre andauern. Mindestens. Gott hat seinen Apostel, seinen hauptsächlichen Heidenmissionar aus dem Verkehr gezogen. Er, der im Reich Gottes noch so viel bewegen wollte, bewegt im Moment vor allem seine Füße von der Gefängnispritsche auf den Gefängnisboden und wieder zurück, wenn sie überhaupt eine Pritsche hatten. Solche Zeiten der scheinbaren Wirkungslosigkeit können Zeiten großer Anfechtung sein. Ich denke an einen guten Studienfreund, der war mehr als 10 Jahre auf einer Pfarrstelle, wo die Umstände ihn kaum zur Entfaltung kommen ließen. Der ist hier verzweifelt. 10 Jahre lang hat er Bewerbung um Bewerbung abgeschickt, wollte unbedingt da wieder weg, auf eine andere Pfarrstelle, in eine andere Gemeinde. Und er hat 10 Jahre lang alle Türen zugemacht. Ich weiß es auch nicht, warum. Dann irgendwann mal nach 10, 12 Jahren hat es geklappt. Gott verordnet seinen Leuten immer wieder auch Zeiten der Ruhe und der Besinnung. Paulus war wenige Jahre nach der Kreuzigung Jesu zum Glauben gekommen, wohl schon um 33 nach Christus. 3 Jahre hat ihn der Herr dann in der Wüste gelehrt, aber nun war er seit mehr als 20 Jahren im unermüdlichen Missionsdienst für den Herrn. Er hat die äußerste Strapazen auf sich genommen, unzählige Male Kopf und Kragen riskiert, Anfechtungen und Anfeindungen aller Art durchlitten von der Welt und auch von zweifelhaften Brüdern. Und nun verordnet ihm der Herr eine Zwangspause. Paulus wird Briefe geschrieben haben, etwa die 3 Briefe an die Epheser, Kolosser und an Philemon könnten hier aus Caesarea geschrieben worden sein. Mit Sicherheit haben ihn Geschwister aus Caesarea und der Umgebung auch besucht. Unter ihnen wird der Diakon Philippus mit seinen 4 Töchtern den prophetisch Begabten gewesen sein, der ja laut Apostelgeschichte 21 in diesen Tagen dort wohnte. Mehrfach kann Paulus vor dem Statthalter Felix und dessen Frau Drusilla das Evangelium verkündigen, aber insgesamt befindet er sich in einer Zwangspause. Was mag Paulus in seiner Gefängniszelle gedacht, gehofft, getan, gebetet haben? Wir wissen fast nichts darüber. Gott verordnet seinen Kindern manchmal solche Zwangspausen. Wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir nachfragen vor dem Herrn: Herr, was willst du mir in dieser Zeit, durch diese Zeit zeigen? Was willst du in mir selber zur Ruhe bringen? Oder was willst du auch in meinem Leben vielleicht neu ordnen? Solche Zeiten können ja Gelegenheit sein, das eigene Lebenskonzept, den eigenen Lebensentwurf neu zu überdenken. Passt mein Entwurf meines Lebens mit dem zusammen, was Gott für mein Leben sich vorgenommen hat? Will der Herr da eine neue Klärung schaffen? Oder will der Herr mir einfach Zeit der Ruhe und der Erholung besorgen? Oder will er was ganz anderes von mir? Die Antwort auf solche Fragen kann dann nur jeder selber vor dem Herrn im Hören finden. Oder hat es vielleicht gar nicht so viel mit mir selbst, sondern viel mehr mit anderen zu tun? Auch das kann eine Möglichkeit sein. Wir sehen zum Beispiel, Gott sagt dem Abraham, deine Nachkommen müssen 430 Jahre nach Ägypten. Da hat Gott dann sicher auch in den Israeliten ein Ziel. Aber das vorrangige Grund sind die Kanaaniter. Deren Sünde ist noch nicht reif zum Gericht. Israel muss auch allein deshalb 430 Jahre noch warten, nicht nur, weil es selber vielleicht noch nicht reif und groß genug ist, sondern ganz schlicht, weil die Sünde der Kanaaniter noch nicht voll ist. Also das, was Gott in meinem Leben tut, kann auch unter Rücksichtnahme auf andere geschehen. Bisher war Paulus der unumstrittene Kopf der Heidenmission. Dabei hatten wir gesehen, immer wieder vielleicht auch gestaunt, er war bei Weitem nicht allein, der hatte eine ganze Menge an Leute, an Mitarbeitern immer wieder dabei, vor allem Timotheus, Titus und Silas waren seine Mitarbeiter und noch einige mehr. Paulus hatte mindestens einige von ihnen auch schon bisher mit allerlei schwierigen und verantwortungsvollen Aufgaben betraut. Aber vielleicht hat Gott den Paulus eine Zeit lang aus der ersten Reihe genommen, damit die jüngeren Brüder noch selbstständiger in ihre Aufgaben hineinwachsen konnten. Ich musste in der Vorbereitung an unseren früheren Posaunenchorleiter denken. Vor fast 40 Jahren hat er es mit uns Jungbläsern so gemacht. Wir hatten einen sehr guten ersten Trompeter und wir Jungbläser haben seinem Können hinterher gehupt. Und da hat der Posaunenchorleiter eines Tages zu ihm gesagt, du spielst in Zukunft Bass. Und von da an hat er, soweit ich mich erinnere, auf der Zugposaune Bass gespielt. Und jetzt waren wir Jungbläser gefragt. Wir mussten jetzt ran. Ab sofort stand und fiel die erste Stimme mit uns. Und von da an machten wir notwendigerweise deutliche Fortschritte im Spielen. Blieb uns gar nichts anderes übrig. Es wird auch dem Timotheus und Titus und den übrigen Brüdern, denke ich, nicht anders ergangen sein. Bei allen Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, wenn man einen Mann wie den Paulus dabei hat und vor sich hat, dann sieht man fast unvermeidlich auf ihn, lässt ihn in wesentlichen Dingen entscheiden und segelt so in seinem Windschatten. Erst wenn man sich nicht mehr an eine solche Führungspersönlichkeit anlehnen kann, ist man in letzter Konsequenz selber gefordert und hat dann auch den Raum und die Herausforderung, in entsprechende Aufgaben hineinzuwachsen und zu reifen. Und dann wissen wir weiter, gerade so starke Persönlichkeiten, und Paulus war ohne Zweifel eine starke Persönlichkeit, meinen es oft sehr gut. Sie wollen ihren Mitarbeitern auch den nötigen Freiraum geben, aber sie können es nicht wirklich. Sie machen zwar immer wieder entsprechende Vorstöße, aber weil sie selber so begabte, tatkräftige und starke Persönlichkeiten sind, reißen sie dann doch immer wieder die Dinge an sich. Das ist mir im Laufe meines Lebens immer wieder aufgefallen bei solchen Persönlichkeiten. Die haben heute was delegiert und morgen haben sie es schon wieder selber in der Hand, weil es ihnen nicht schnell genug geht, weil sie denken, sie können es dann doch besser und so weiter und so fort. Und dann muss der Herr sie quasi mit Gewalt ins Abseits stellen, damit die anderen auch mal wirklich können. Ob das bei Paulus so war, wissen wir nicht. Ganz konkrete Übertragung auf unsere Situation, auch ins Praktische, liebe Geschwister, bei vielen Müttern, also ob es beim Paulus war, weiß ich nicht. Bei vielen Müttern ist es auf jeden Fall so. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, warum können so viele Töchter und heranwachsende Ehefrauen und Hausfrauen nicht kochen und backen? Viele nicht etwa, weil sie selber kein Interesse dran haben und es nie lernen wollten. Viele schlicht deshalb, weil ihnen die Mütter keine Möglichkeiten dazu gegeben haben. Du machst mir bloß eine Riesensauerei in meiner Küche. Kann eines der Argumente sein. Es gibt wahrscheinlich viele mehr. Und dann hat die Tochter selber Mann und Kind und kann nicht kochen und ist mit ihrem Haushalt völlig überfordert, weil sie es nie gelernt hat. Eine ganz wichtige Aufgabe der Eltern, sich selbst immer wieder einmal bewusst ins Abseits zu stellen, damit die Kinder eigenständig und selbstverantwortlich in bestimmte Aufgaben hineinwachsen können, die sie später im Leben auch dringend brauchen und können müssen. Was auch immer der Herr damit vorhatte, den Paulus für diese Jahre ins Abseits zu stellen, das eine dürfen wir wissen, auch dieser Weg, auch diese Station im Gefängnis in Caesarea ist für Paulus ein Weg des Guten, ist für Paulus eine Station des Segens. Und liebe Geschwister, das ist, was wir auch mit nach Hause nehmen wollen, das ist enorm tröstlich auch für uns, dass auch wir das für jeden Weg und für jede Station an der Hand Gottes wissen dürfen. Der Herr weiß, was auch an uns und an anderen damit zum Guten und zum Segen wirken will. Und der Herr macht keine Fehler. Amen.